Raus aus Kohle, Gas und Öl, um weniger Treibhausgase auszustoßen. Das wollen weltweit ziemlich viele Staaten.
Ja, und dann gibt's da noch Montana, also den Bundesstaat ganz im Norden der USA. Da ist es gesetzlich verboten, bei Öl- und Gasprojekten die Folgen fürs Klima mitzubedenken.
Das muss ich, glaube ich, nochmal sagen. Ja, sonst denkt ihr vielleicht, ihr habt euch verhört. In Montana ist es verboten, dass die Behörden sagen, bei uns werden Waldbrände mehr und Dürren auch. Vielleicht wäre es besser, nicht noch eine neue Kohlemine aufzumachen.
Und jetzt kommt eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und die verklagen die Regierung von Montana und werfen ihr vor, ihr zerstört damit unser Leben.
Und sie werden gehört. Darum geht's heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Sophie Stiegler
und Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Wir schauen hier jede Woche, wie es uns Menschen, anderen Lebewesen und unserem Planeten gerade so geht.
Ja, und in Montana können wir vielleicht auch einen kurzen Blick unter die Erde werfen. Da liegen nämlich die größten erschließbaren Kohlevorkommen der USA. Und das größte Öl- und Gasfeld der Vereinigten Staaten an Land, das liegt auch teilweise in Montana. Und da hat die republikanische Führung des Bundesstaats wohl gedacht, naja, also wir haben da so viel an Bodenschätzen rumliegen, das wollen wir auch rausholen. Und im Mai hat sie eben dieses Verbot durchgesetzt, durch das die Behörden bei Großprojekten die Auswirkungen aufs Klima ausblenden müssen.
Und jetzt kommt aber sie.
You know, it's really scary seeing what you care for disappear right in front of your eyes.
Sariel Sandoval sagt, dass es ihr Angst macht, wie das, was sie liebt, also die Natur, vor ihren Augen verschwindet.
Und wir können auch noch mal hören, was Talia Hernandez sagt.
Makes me feel like the state is prioritizing profits over people, because they know that there is visible harm coming to the land and to the people, and they're still choosing to make money.
Für sie fühlt sich so an, als würde die Regierung Profite über die Menschen stellen, sagt sie. Obwohl der Schaden für die Umwelt und die Menschen sichtbar ist, entscheidet sich die Regierung trotzdem fürs Geld.
Sariel und Talia und 14 andere haben gegen den Staat Montana geklagt. Sie sind zwischen 5 und 22 Jahren alt und sie wollen erreichen, dass Montana dazu verpflichtet wird, das Klima und damit die Zukunft der jungen und der folgenden Generationen zu schützen.
Ja, und falls euch das bekannt vorkommt irgendwie, ja, vorletztes Jahr, da gab es in Deutschland auch so eine ähnliche Klage. Das war eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht von deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und die haben gesagt, die Klimapolitik, die ihr macht, liebe Bundesregierung, die reicht uns nicht. Und sie haben Recht bekommen. Die Bundesregierung musste dann daraufhin die Gesetze zum Klimaschutz nachbessern.
Weltweit gibt es mittlerweile einige solcher Klagen gegen die Klimapolitik eines einzelnen Landes oder auch von einer ganzen Reihe von Ländern. Letztes Jahr hat das UNO-Umweltprogramm weltweit knapp 2200 Klimaklagen gezählt. Und bei denen ist die Argumentation immer ähnlich. Also die Politik soll dafür sorgen, dass die nächsten Generationen in Zukunft auch noch einen lebenswerten Planeten haben. Und dafür müssen halt die Emissionen schneller runter.
So, und warum reden wir jetzt genau über diese eine Klage? Ja, weil sie in den USA die erste solche Klage ist, die überhaupt zur Verhandlung gekommen ist. 7 Tage lang wurden die Klägerinnen und Kläger angehört und auch Fachleute haben den Zusammenhang erklärt. Treibhausgasemissionen, die sind in Montana für eine längere Waldbrandsaison verantwortlich und auch dafür, dass Flüsse austrocknen zum Beispiel.
Der Staat hält aber im Prozess dagegen, selbst wenn Montana morgen gar kein CO2 mehr ausstoßen würde, dann würde das global gesehen ja gar nichts ändern.
Kann man ja auch so sehen. Allerdings hat ein Experte im Prozess auch erklärt, dass es eben manchmal nur wenige Menschen braucht, um so eine größere Bewegung anzustoßen, die dann halt doch viel verändern kann.
Und so war es auch hier am Ende. Da hat nämlich die Richterin den Klägerinnen und Klägern Recht gegeben und entschieden, dass es gegen Montanas Verfassung verstößt, wenn Folgen von Energieprojekten für das Klima vorher gar nicht geprüft werden.
Das liegt jetzt auch in diesem Fall daran, dass die Verfassung von Montana ein bisschen speziell ist. Das erklärt Claire Velasquez, die da auch mitgeklagt hat.
One reason why I love Montana is because in our constitution it says that every person here has a right to a clean and healthful environment.
Also in der Verfassung von Montana steht drin, dass jeder ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt hat. Naja, und Waldbrände und Überschwemmungen passen da ja nicht so unbedingt dazu.
Nicht so unbedingt, ja. Das Urteil, das wird von Klimaschützenden in den USA total gefeiert, historisch und so, endlich passiert was.
Denn das heißt, dass der Bundesstaat sich jetzt doch vorher anschauen muss, welche Folgen es fürs Klima hat, wenn es um Genehmigungen für Öl- und Gasprojekte geht oder um Gesetze dazu. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft schon gesagt, das Urteil sei absurd aus ihrer Sicht und dass sie in Berufung gehen will. Die Frage ist jetzt, ist das ein Durchbruch und wird es jetzt mehr solcher Urteile in den USA geben?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil Montana ja eben dieser Sonderfall mit diesem Umweltparagraphen in der Verfassung ist. Der hat der Klage am Ende sehr geholfen bei der Argumentation. Und so einen Absatz gibt es nur in einer Handvoll US-Bundesstaaten in der Verfassung. Aber es könnte auch ganz anders laufen, meint ein Reporter beim US-Sender ABC.
It could lead to more states to pass amendments to get this kind of language in their constitutions. So this could set off a greening of state constitutions as one way to protect citizens.
Also er sagt, dass es ja sein könnte, dass jetzt mehr Staaten nachziehen und solche Klauseln in ihre Verfassungen schreiben könnten. Also es wäre vielleicht der Anfang von mehr grüneren Verfassungen.
Es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie realistisch das ist. Denn um eine Verfassung zu ändern, braucht es ja auch immer starke Mehrheiten. Was aber interessant ist, ist, dass Klimaaktivisten und Aktivistinnen inzwischen tatsächlich stärker auf Gerichte setzen mit der Bitte, macht was, haut denen auf die Finger. Und das liegt zum einen an deren mangelndem Vertrauen in die Politik und an noch was anderem, dass nämlich die jungen Menschen, um deren Zukunft es in der Klimapolitik ja auch geht, die Politik kaum beeinflussen können. Die dürfen nämlich oft noch gar nicht wählen. Und stattdessen klagen sie dann. Beim Sender CBS gab es dieses Gespräch von der Moderatorin mit Kläger Batch Bussey.
All right, and Batch, how much longer before you can vote?
Ugh, too long. Well, I'm 15 right now. I have to be 18. So
that's not too long.
A little too long for me.
Ja, also er ist 15, das heißt, er kann erst in 3 Jahren wählen. Und ich stelle mir das sehr frustrierend vor, ne? Wenn man sagt, beim Klimaschutz läuft uns die Zeit weg und drei Jahre.
Ich darf nicht wählen, ja. Und die Moderatorin sagt, ja, ist ja nicht mehr lang.
Ja, für sie vielleicht nicht, für ihn glaube ich schon. Also, was man vielleicht noch zum Schluss über solche Klagen sagen kann, die meisten scheitern.
Wobei da ja auch die Frage ist, wie man Erfolg definiert. Also, weil egal, ob die Leute am Ende vor Gericht gewinnen, es führt ja dazu, dass Unternehmen und Politik sich damit auseinandersetzen müssen.
Das stimmt. Wir reden ja jetzt auch drüber im Podcast. Jetzt reden wir aber nicht mehr drüber. Jetzt kommt das nächste Thema.
Dieser Sommer hat ja weltweit mal wieder ganz schön viele Hitzerekorde gebrochen. Und vielleicht ging euch das in manchen Nächten auch so, dass ihr gar nicht wusstet, wie ihr die Hitze wieder aus der Wohnung rauskriegen sollt. Forschende von der Uni Stanford in den USA haben da eine neue, ziemlich praktische Idee, wie die Hitze gar nicht erst reinkommt.
Das Team hat Farben entwickelt, die Wärme abhalten können und Kälte übrigens auch. Wie genau das funktioniert, das fasst euch Kerstin mal kurz zusammen.
Die Basics.
Die Farben bestehen aus 2 Schichten, die nacheinander aufgetragen werden. Die erste reflektiert Infrarotstrahlung, also die Wärme, die von der Sonne kommt, mit Hilfe von Aluminiumpartikeln, die ist also silbern. Aber darauf kommt dann eine 2. Schicht und die gibt es in verschiedenen Farben. Aktuell sind das Weiß, Blau, Rot, Gelb, Grün, Orange, Lila und Dunkelgrau. Das ist neu, weil es solche isolierenden Farben bisher meistens in Silber oder Grau gibt und das gefällt oder passt dann nicht unbedingt immer. In den Versuchen, die das Team mit seinen bunten Farben gemacht hat, konnte der doppelte Anstrich bis zu 80% des Infrarotlichts reflektieren. Das ist 10-mal so viel, wie normale Fassadenfarben schaffen. Unterm Strich heißt das, dass Gebäude, die von außen mit solcher Farbe angestrichen werden, Sonnenlicht einfach zurückwerfen und dadurch wird es dann drinnen nicht so warm. Man kann die Farbe aber auch drinnen nutzen, dann wird die Wärme reflektiert, sodass weniger geheizt werden muss.
Ja, und die Forschenden wollten mal gucken, okay, wie viel Energie könnte man damit überhaupt insgesamt sparen, haben simuliert, so wie das so aussehen würde in den USA, in den verschiedenen Klimazonen mit typischen Häusern und haben dann errechnet, dass mit diesen isolierenden Farben im Schnitt pro Jahr rund 7% Energie gespart werden könnte.
Die Idee ist aber, die Farben nicht nur für Wände zu benutzen. Die Forschenden haben auch schon mit Kaffeetassen zum Beispiel experimentiert. Und sie hoffen, dass man damit auch Kühl-LKW und Kühl-Eisenbahnwaggons besser isolieren kann. Damit könnte man nämlich viel Geld sparen. Denn tatsächlich ist es wohl so, dass dabei die Kühlung die Hälfte der Kosten für den ganzen Transport ausmacht.
Wenn ich jetzt ehrlich bin, klingt das alles irgendwie ein bisschen zu gut. Da gibt's irgendwo einen Haken, oder? Also, keine Ahnung. Die Farben funktionieren zwar, aber sie kosten halt unendlich viel. Also irgendwie 100 Euro pro Quadratzentimeter oder so.
Ja, weiß man noch nicht. Also der Haken ist, gibt's alles noch gar nicht. Die werden aktuell noch nicht verkauft. Und es gab auch ein komisches Ergebnis in den Versuchen. In manchen Städten, in denen die Innenwände testweise mit den neuen Farben angestrichen wurden, wurden die Klimaanlagen dann stärker genutzt. Also das hat gar nichts gespart und das müsste man sich dann vielleicht noch mal genauer anschauen. Die Forschenden sagen, dass sie noch weiter an der Zusammensetzung auch der Farben arbeiten wollen, denn am liebsten wäre es ihnen, wenn sie die Farben auf Wasserbasis hinkriegen würden. Das wäre nämlich umweltfreundlicher. Im Moment sind da noch Lösungsmittel drin.
Okay. Und man muss vielleicht auch sagen, die Idee aus Stanford ist jetzt nicht die allererste in diese Richtung. Also Forschende von der Purdue-Universität, auch aus den USA, die haben vor ein paar Jahren eine Farbe entwickelt, die das weißeste Weiß überhaupt ist. Steht auch so im Guinness-Buch der Rekorde. Und dieses weißeste Weiß, das kann, sagen sie, 98% des Sonnenlichts reflektieren.
Ja, aber auch hier, auch dieses weißeste Weiß ist noch nicht marktreif.
Kann man noch nicht kaufen.
Richtig, es muss noch beständiger werden und schmutzabweisender. Und auch da wird mit bunten Farben experimentiert. Und klar, solche reflektierenden Farben, die werden am Ende jetzt nicht die Erderwärmung stoppen, aber darin steckt schon ganz schön viel Potenzial.
Und sie sind auch wirklich relevant, weil wenn wir davon ausgehen, dass es wärmer wird, die Leute mehr ihre Klimaanlage vielleicht benutzen werden, kann man damit halt doch eine Menge sparen. Und Heizen und Kühlen von Häusern, das macht einen großen Batzen der Treibhausgasemissionen aus.
Es würde also schon richtig was bringen, da schlaue Lösungen zu finden.
Wir haben noch eine gute Nachricht für euch. Und da hatten wir doch auch noch so ein Geräusch für.
Good job.
Yes.
Naja, das passt jetzt hier so mittel, würde ich sagen.
Ja, okay. Es klingt ein bisschen niedlich. Also, und eigentlich ist das echt so gar nicht niedlich, worum es geht.
What might be the world's largest ticking time bomb?
Der UNO-Generalsekretär, der hat es mal die vielleicht größte tickende Zeitbombe der Welt genannt.
Es geht um den Öltanker, der seit einigen Jahren vor der Küste des Jemen vor sich hin rostet. Da waren 200 Millionen Liter Rohöl an Bord. Das hatte die staatliche Ölgesellschaft da auf diesem Tanker zwischengelagert. Aber wegen des Kriegs im Jemen hat sich dann keiner mehr drum gekümmert. Und irgendwann war der Tanker dann so durchgerostet, dass er jederzeit hätte auseinanderbrechen können oder noch schlimmer explodieren.
Ja, und wenn das Öl dann ins Rote Meer gelaufen wäre, dann wäre das eine der größten menschgemachten Umweltkatastrophen gewesen, die je in einem Meer passiert sind. Ein riesiger Ölteppich, der Mangrovenwälder bedroht, Korallenriffe bedroht, Fische, Meeressäuger. Und natürlich die Menschen, die an der Küste leben, die hätten potenziell kein Trinkwasser mehr gehabt, weil eben das Öl die Entsalzungsanlagen verschmutzt. Und sie hätten weniger zu essen gehabt, weil sie nicht mehr fischen gehen können.
Aber das alles wird nicht passieren, denn die Vereinten Nationen, die haben sich richtig reingehängt und eine Lösung organisiert, wie man den Tanker leer pumpen kann. Das Hauptproblem war der Krieg im Jemen und da kann man dann halt nicht mal ebenso vor die Küste fahren und an deren Öl rangehen. Da braucht es Sicherheitsgarantien und das war ziemlich schwierig. Denn das Öl im Schiff gehört ja eigentlich der staatlichen Ölgesellschaft im Jemen. Nur dass eine andere Konfliktpartei, die Houthi-Rebellen, auch Anspruch darauf erheben.
Also alles ziemlich kompliziert. Es gab jahrelange Verhandlungen und die zweite Schwierigkeit war dann, wer bezahlt das eigentlich? Die UNO musste also Spendengelder einsammeln von verschiedenen Ländern für die Rettungsmission und hat dann mit Mühe und Not 140 Millionen Euro dafür zusammengekratzt. Und vor 3 Wochen war es dann endlich soweit. Ein Ersatztanker hat angefangen, das Öl abzupumpen. Das war auch nochmal ziemlich gefährlich. Aber dann, vor ein paar Tagen, war dann tatsächlich der rostige Schrotttanker leer.
ist also nochmal gut gegangen. Der alte Tanker soll jetzt sauber gemacht und abtransportiert werden.
So ganz ist die Situation noch nicht gelöst, weil jetzt wahrscheinlich der neue Tanker da erstmal eine ganze Weile rumliegt, während weiter um das ganze Öl gestritten wird. Das ist so um die 90 Millionen Euro wert. Also muss man auch sagen, ein bisschen weniger als die Rettungsaktion gekostet hat. Aber das Rote Meer und die Pflanzen und Tiere da drin, die waren es auf jeden Fall wert. Und ein echt drängendes Problem ist erstmal gelöst.
Was geht?
An dieser Stelle geht es darum, was wir selbst machen können, um unsere Umwelt und das Klima weniger zu belasten. Und da wird es heute so ein bisschen intim. Sophie, ich würde gern mit dir aufs Klo gehen.
Nein, danke.
Okay, aber ich frage dich zu dem Thema. Also,
okay, das geht.
Was benutzt du denn auf dem Klo so? Also Klopapier oder eine Po-Dusche vielleicht? Und wenn Klopapier, dann wie viel Blatt?
Ich benutze tatsächlich Klopapier. Ja, alte Gewohnheit und so irgendwie, glaube ich.
Okay, und wie viel Blätter?
3.
Recycling,
so übereinander gefaltet. Recycling, ja, ja.
Ah, ja, okay. Ja, ich benutze auch Recycling, aber tatsächlich 5 Blätter, weil ich finde, das ist sonst zu dünn. Ich denke aber gerade tatsächlich wieder intensiver drüber nach, mir so eine Po-Dusche zu kaufen.
Mhm. Also, dass man statt ganz viel Klopapier zu benutzen, einfach Wasser drauf sprühen kann.
Genau. Und ich habe halt das Gefühl, das ist doch am Ende auch hygienischer. Also, wenn ich mir vorstelle, sag jetzt mal, du hast einen Marmeladenfleck auf deinem Frühstückstisch, dann wischst du den mit einem Zewa weg, das ist doch dann, das klebt doch trotzdem noch. Also ist doch nicht sauber, solange du da nicht mit Wasser dran gehst.
Und ist doch, wenn man sich das so überlegt, dann, oder? Hast du da auf jeden Fall recht.
Ja.
Und vor allem würde ich ja dann noch das Papier sparen oder zumindest einiges Papier mit so einer Po-Dusche.
Oder
ja,
alles, wenn du ein Handtuch stattdessen nimmst, ja.
Ja, okay. Also Win-Win, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, keiner muss sich schlecht fühlen, weil er Klopapier benutzt.
Nee, aber schlecht fühlen müssen sich die, die yes, Feuchttücher benutzen.
Zumindest, wenn man es dann ins Klo schmeißt. Das ist ja dann besonders schlimm, weil da ist ja Plastik drin.
Ja, genau. Und was damit passieren kann, das wollt ihr euch nicht vorstellen, aber wir erzählen euch das jetzt trotzdem. Also dadurch können nämlich die Pumpen in der Kanalisation verstopfen und die Tücher bilden dann zusammen mit Haaren, Fett und anderen Essensresten und was sonst eben noch so alles im Klo landet, einen Klumpen. Und den müssen dann MitarbeiterInnen von Abwasserbetrieben, also sie müssen dann dahin und es mit der Hand da rausholen. Und das, also das will doch wirklich niemand.
Traumjob, oder? Auf jeden Fall. Okay, wir halten fest, keine Feuchttücher ins Klo schmeißen, eigentlich nee, am besten gar keine benutzen, vielleicht über eine Po-Dusche nachdenken.
Ja, und auch andere Dinge wie, weiß ich nicht, Kondome oder Slip-Anlagen, Haare, alles nicht ins Klo schmeißen.
Alles nicht ins Klo schmeißen.
Denn sonst kann das im schlechtesten Fall so enden wie letzten Sommer in London. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da hatte sich tatsächlich in der Themse so eine Art Insel gebildet aus alten Feuchttüchern, die war doppelt so groß wie ein Tennisplatz.
Okay, die haben aber dann noch ganz andere Probleme mit ihrer Kanalisation als nur Feuchttücher.
Ja, sollte okay, eigentlich nicht im Fluss landen, würde ich auch sagen.
So, was haben wir jetzt gelernt diese Folge?
Keine Haare ins Klo.
Ja.
Und Wasser ist hygienischer als Papier abputzen. Ja, ich glaube, die Po-Dusche kommt bei mir.
Sehr gut, dass du dich jetzt entschieden hast. Ich helfe immer gerne bei solchen Entscheidungen.
Ja, danke.
Ich fand es tatsächlich nochmal interessant, drüber nachzudenken, warum so viele Jugendliche klagen in Klimasachen und ne, wie hilflos man sich da manchmal fühlt.
Ja.
Ja, das war irgendwie ganz gut, sich das nochmal vor Augen zu führen.
Deine Minute Natur.
Unser Natursound kommt diese Woche aus Island von einem Geysir.
Das sind so heiße, blubbernde Quellen, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen eine heiße Wasserfontäne in die Luft schießen.
Ja, wir schießen uns jetzt ins Aus. Ja. Wir sind raus für heute. Habt eine schöne Woche.
Ciao.
Tschüssi.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.